Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RevLab. Herzlich willkommen zur 28. Folge unseres wunderbaren Podcasts Geistzeit. Zusammen mit Andi sitze ich hier.
Ja, bin gespannt.
Und ich auch. Und wir haben heute das Thema Heiliger Zeitgeist.
Ich weiß gar nicht, wie wir es betonen wollen, Thorsten. Heiliger Zeitgeist. Also was um alles in der Welt ist da in uns gefahren, oder?
Hört da ein paar Satzzeichen gerne mal mit zu. Ich kann mich dunkel erinnern, in diesem Podcast mal gesagt zu haben, wer Zeitgeist sagt, hat die Kontrolle über sein geistiges Leben verloren. Jetzt haben wir es selbst irgendwie. Jetzt hat es uns erwischt, ne?
Ja, aber das gehört auch mit dazu. Wir tauchen ein und ich glaube, so ganz unter Kontrolle haben wir es ja tatsächlich nicht, wenn wir in den letzten Tagen, Wochen miteinander nachgedacht haben, was da alles auf uns zukommen könnte. Und wir haben es ja schon mal erlebt, dass die Geschichte der Schweizer Theologie da unserer Zeitreise kam am Ende völlig anders raus, weil wir fasziniert waren, weil wir neugierig wurden. Wir sind hängen geblieben an Punkten, wo wir es nicht für möglich gedacht haben. Das wird jetzt auch eine Folge sein, wo wir die Leute ein bisschen hier neugierig machen wollen, was da alles auf uns zukommen wird und zukommen könnte. Aber es ist wieder ein kleines Abenteuer mit diesem Zeitgeist. Passt ja auch zum Thema an sich, oder?
Genau. Und es ist ein Dossier, was wir bei Fokus Theologie die nächsten Monate betreiben werden. Das heißt, es wird eine Reihe, eine Staffel werden hier im Podcast. Wir werden dazu bloggen, wir werden Texte sammeln, wir werden über aktuelle Dinge reden. Wir haben ja bereits angefangen, das ist der zweite Podcast dazu. Wir haben bereits das Gespräch mit Kerstine Fratz aufgenommen.
Ja, das war für uns wichtig, dass wir nicht hergehen und sagen, Zeitgeist, wir erklären euch allen mal, was ist da philosophisch zu sagen, was ist da theologisch zu sagen, und von dort geht's dann vielleicht irgendwann mal ins Konkrete und in das Erleben und die Erfahrung, sondern wir haben uns bewusst entschieden, nein, wir fangen mal an mit etwas, was uns wohl alle angeht und auch alle sehr interessiert. Wohin will denn die Liebe? Und wir schauen mal, was ist Zeitgeist oder was könnte Zeitgeist sein am konkreten Beispiel. Und heute wollen wir es ganz ähnlich machen. Wir steigen ein mit unseren eigenen Erfahrungen, Thorsten. Das finde ich auch immer gut, so transparent zu sein. Wir reden ja auch nicht aus dem Blauen und aus dem objektiven Off, sondern wir haben ja unsere Geschichte auch mit dem Thema.
Ja, und die ist durchaus bunt bei uns beiden. Das fanden wir beide so bei den Vorgesprächen ganz witzig, dass wir teilweise ähnliche, teilweise auch sehr unterschiedliche Geschichten haben. Vielleicht können wir uns mal so annähern. Was verbindest du für Gefühle mit dem Stichwort Zeitgeist? Und hat sich das vielleicht auch verändert so im Laufe deines Weges?
Hat sich bei mir stark verändert. Ich bin von einem sehr negativen Verständnis von Zeitgeist doch in den letzten Jahren zu einem positiveren, aufgeschlossenen Verständnis gelangt. Aber es ist bei mir immer noch so, wenn ich Zeitgeist höre, ist es erstmal so ein Überforderungsgefühl, weil ich finde die Kombi auch so interessant. Zeit und Geist. Zeit ist, das sind beides schlüpfrige Gesellen, ne? Das sind irgendwie so illustre Typen, weil die Zeit, ja, was ist die Zeit, ne? Es ist nur so ein Medium, durch das ich mein Leben, durch das wir unser Leben wahrnehmen. Wer kann das schon genau sagen? Die Zeit, sie zerrinnt uns zwischen den Fingern, sie kommt und sie geht. Dieser Punkt der Gegenwart, wo die Zukunft gerade hineinkommt in die Wirklichkeit, aber im nächsten Moment ist sie schon wieder abgeflossen in die Vergangenheit, ne? Und jetzt wird Zeit noch kombiniert mit Geist. Meine Güte, Geist, der kommt auch so schnell, wie er wieder geht und weht, wo er will. Das ist ja so etwas Theologisches von Jesus, was ins Allgemeindenken sich da so infiltriert hat. Geist, wer will das schon sagen? Spukt das? Ist das verlässlich? Also Zeit, Geist, wer will schon sagen, was das wirklich ist? Wer will den fassen? Wer will die vielen Zeitgeister fassen? Da bin ich erstmal ein bisschen überfordert und denke, oh, mal genau hinhören erstmal, sei vorsichtig. vorsichtig und so. Wie geht's dir? Was kommt bei dir an Gefühlen?
Ja, ich hatte auch so meine Phasen. Also das Witzige ist ja, Zeitgeist ist leicht fortgeschritten. Du kannst dich mit Kindern nicht drüber unterhalten. Ja. Wenn du ein Kind fragst, Zeitgeist, es guckt dich mit großen Augen an. Warum? Weil als Kind die Welt, die Zeit, der Raum, es ist ja eins, es steht, es ist Gegenwart. Und die Entdeckung, dass die Zeiten sich ändern, the times they are changing, im dritten Lebensjahrzehnt oder ein bisschen frühreif oder so, also man muss überhaupt erstmal das realisieren, früher war anders als heute und so, man kommt dann irgendwann drauf. Bei mir war es so, Zeitgeist war erstmal der Feind, Zeitgeist war das Böse, Zeitgeist war das, wo ich gegen bin, Zeitgeist war Gegenstand von Aggression, Zeitgeist war falsch. Dann habe ich angefangen, das kritisch zu hinterfragen und es gab eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, so schlecht läuft's vielleicht doch gerade nicht in der Welt, bis ich mehr und mehr entdeckte, ist alles sehr komplex und so. Und in letzten Jahren teilweise die Befürchtung hatte, kann es sein, dass die Zeiten so schlecht werden, wie ich früher dachte, dass sie sind, obwohl sie noch viel besser waren. So kurz zusammengefasst meine Stimmungsreise. Aber da müssen wir noch mal ein bisschen näher reingucken. Wie kommt das, ne, dass man manchmal, und ich glaube, das sind gar nicht so wenige Menschen, für die Zeitgeist das ist, wo sie gegen sind? So, wo kommt die Idee her, dass ganz viele Menschen sich vom Zeitgeist bestimmen lassen? Wissen die das? Gibt es irgendeinen Menschen, der sagt, ich mache es mir ganz einfach, ich versuche immer wieder Zeitgeist zu denken, da bin ich immer auf der richtigen Seite. Ich habe noch gar keinen getroffen, der das so erklärt hat. Aber wo kommt die Idee her, dass so viele Menschen Zeitgeist getrieben sind? Und wie verändert man seine Haltung dazu? Das ist ja bei uns beiden passiert. Wir haben unterschiedliche Haltungen zum Zeitgeist gehabt. Was muss passieren, dass man an der Stelle echt nochmal nachdenklich wird und vielleicht auch die Spur richtig wechselt?
Das finde ich total interessant, ne? Also es geht uns in diesem Dossier ja auch ganz, ganz stark um einen mündigen Umgang mit dem Zeitgeist. Ich würde jetzt schon mal vorwegnehmen, ein mündiger Umgang ist immer auch ein spielerischer Umgang. Wir werden mal gucken, ob sich das bewähren wird oder nicht. Aber das Spiel mit den Zeitgeistwellen, das ist mir eine sehr hilfreiche Metapher geworden. Also wenn ich in der Nordsee baden gehe, da kannst du nicht einfach gegen ankämpfen, du kannst dich den Wellen aber auch nicht einfach ergeben. Das wäre so die Linie, die wir ahnen, die wir auch verfolgen und finden wollen. Ein spielerischer Umgang, so zwischen Verbiesterung des Zeitgeistes einerseits, aber auch einer einfachen ständigen Anpassung, Anbiederung, vielleicht sogar Huldigung des Zeitgeistes. Ich finde es nachdenkenswert, auch für uns selbst und auch für alle HörerInnen, was du gesagt hast. Ne? Da ändert sich was, da ist eine Dynamik. Du hast eben schon gesagt, Zeitgeist, das ist der Feind, ne? Das ist, da kommen Aggressionen. Es war bei mir auch so. Ne? Ja. Mir ist bewusst geworden, ich habe Zeitgeist lange benutzt als einen Begriff für eine dunkle Hintergrundfolie, ne? Da gibt's noch weitere Begriffe, die Moderne oder die Postmoderne, großer Container, alles was du da reinschmeißt, das ist irgendwie, das ist nix, das ist suspekt. Mir ist bewusst geworden, also wenn ich mich mal so frage im Rückblick, warum habe ich das gemacht, warum habe ich viele Jahre meines Glaubens und auch meines theologischen Schaffens damit verbracht zu sagen, das ist Zeitgeist. Also ein Ding ist, es ist ein cooles Geschäftsmodell, Thorsten, weil wenn du ja die Welt, wie sie ist, so dunkel zeichnen kannst und zeigen kannst, das ist alles so erlösungsbedürftig, das ist dem Untergang geweiht. Und wenn du dann für dich selbst sagen kannst, ja, aber ich bin erlöst durch den Glauben, da ist der Zeitgeist, hier hat der Heilige Geist Einzug gehalten. Ja, damit kannst du auch eine ganze Theologie machen. Ne? Also ich finde zum Beispiel, dass die Krisensprache und das Krisengerede in der Theologie also bis heute ja hoch angesagt ist. Und viele Bücher, viele Aufsätze, viele Veröffentlichungen beschwören erstmal die große Krise und wie schlimm das auch alles ist, um dann sozusagen die eigenen Lösungen, die eigenen Ansätze verbreiten zu können. mir fiel auf, das war so einer der Nutzen, die ich so für mich persönlich da gehabt habe. Da konnte ich mich abgrenzen, konnte ich mich profilieren. Zeitgeist, das war das, was da draußen außerhalb meiner Glaubens- und Kirchenmauern irgendwo war. Das war das Gefährliche, das Suspekte. Und das war aber auch das, was unbedingt Evangelium und Glaube nötig hat, was erlöst werden muss. Und das ist irgendwie, das ist schon ein Nutzen, ne? Das ist Selbstvergewisserung, aber auch ein Geschäftsmodell. Ja. Da kannst du deine theologische Botschaft schön glänzen lassen. Je dunkler es ist, desto mehr glänzt das eigene.
Würdest du das denn auseinanderkriegen können? Also war es so, dass du in einer bestimmten Fassung von christlichem Glauben groß wurde und zu diesem Glauben einfach eine Zeitgeistkritik, eine Gesellschaftskritik gut passte? Oder hattest du insgesamt eher so eine pessimistische, abwehrende Grundhaltung, für die eine bestimmte Glaubensfassung so richtig schön passend war?
Weißt du was, ich kann das beides eigentlich nicht so richtig voneinander unterscheiden. Ich vermute, es ist beides. Also so wie ich christlich sozialisiert worden bin, das war sicherlich auch viel Angst, da war sicherlich auch viel Unsicherheit dabei, bei allen Beteiligten, die man mir auch mitgegeben hat. Also so, was in meiner Jugend und auch als junger Erwachsener einfach da war, ich durfte nie und ich wollte dann auch nie so an den Dorffesten teilnehmen. Ja, wenn die Feuerwehr gefeiert hat, wenn der Gesangsverein gefeiert hat oder auch weltliche Vereine, ne? Das war das Stichwort. Da wurde Alkohol getrunken und da schmieren Leute ab. Das habe ich leider auch erlebt.
Also auch beim Fußball oder Handball.
Genau. Und ich habe das also öfters erlebt, dass, also was dann bei mir so die Reaktion war, ja okay, genau, da draußen, da musst du vorsichtig sein, da pass auf, das ist vielleicht gar nicht gut für dich und schau sie an, wie sie leben, ne, und so. Und wir wollen das anders machen. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich war alleine auf dem Fußballplatz oder mit, wenn überhaupt Fußball, dann mit anderen, die eben auch gläubig sind oder einigermaßen am Start sind. Also ich hatte da so ein Leben, was ich komplett in diesen Mauern oder auf dieser Insel oder in dieser Blase gelebt habe. Das war von A bis Z, war das innerhalb dessen, was da als christlicher Glaube definiert wurde, ne? Kunst, Kultur, alles, was da so säkular war, das war eher schwierig, halte ich davon weg.
Es gibt ja heute so Geschichten von Menschen, die dekonstruieren und die sagen ja oft, ich durfte nicht ins Kino, ich durfte nicht tanzen, ich durfte kein Alkohol, ich durfte nicht raus, ich durfte nicht daten und es war schlimm und es war Purity Culture und die sagen, ich habe daran gelitten und es war einengend, ich bin froh, dass ich raus bin. Aber du hast offenbar viele Jahre gehabt, wo das für dich überhaupt nicht schlimm war, sondern du hast das gut bejahen können, diese ganz große Klarheit, was geht und was nicht geht.
Thorsten, vielleicht habe ich das auch gebraucht. Vielleicht bin ich ja tatsächlich so verdrahtet, dass ich in mir selbst, auch wenn man das, viele Leute können das gar nicht glauben, wenn ich das sage, weil ich wirke ja anscheinend auch immer relativ, also selbstbewusst und der kann gut auftreten und so. Nein, ich habe in mir durchaus etwas Verunsichertes, etwas auch Angstvolles. Ich bin überhaupt nicht derjenige, der denkt, ich und die Welt und jetzt geht's los. Vielleicht habe ich das erstmal auch gebraucht und es stimmt, ich fand das jetzt zunächst mal gar nicht so schlimm. Das war für mich, für meine Identitätsfindung war das, glaube ich, wichtig und gut, bis ich an den Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, es funktioniert nicht mehr. Ne? Irgendwann hatte dieses alte System für mich ausgedient. Ich habe für mich mal dann zum Beispiel festgestellt, dass ich also, das war schon ziemlich heuchlerisch, immer wieder zu sagen, schau die anderen wir haben doch einen metaphysischen Vorteil durch unseren Glauben an Gott und das Leben mit Gott und im Glauben und die Zugehörigkeit zu Gemeinde und Kirche, das lässt sich doch nachweisen, das tut uns doch allen gut. Nee, ich habe dann viele Dinge auch vermisst, habe manches heimlich gemacht, bin ertappt worden, fand das völlig ätzend und habe einfach gemerkt, es tut mir gut. Es tut mir gut, einzutauchen, also im Laufe der Jahre einzutauchen, in einen Film mit anderen. einzutauchen in einem Museum, einzutauchen in die Natur, ins Stadion zu gehen und mit Tausenden den FC Köln anzufeuern und abzugehen, wenn wir gewinnen, in einem Konzert einfach ein wenig etwas Ekstatisches, was Rauschhaftes zu erleben. Das waren so Dinge, wo ich, die habe ich entdeckt, und diese Partizipation, das fand ich, ja, das war super. Also, und da hat sich einfach, das war dann nicht nur die Partizipation, die ich von den Gottesdiensten und aus der Jugendgruppe und so weiter kannte. Dort natürlich auch starke Community. Aber ich habe dann echt gestaunt und wurde auch dankbar, dass es viel größer und weiter sein kann. Das waren so für mich die ersten Erfahrungen, wo ich gemerkt habe, einerseits das alte System belohnt mich nicht mehr. Es ist nicht mehr so identitätsstiftend, wie ich das mal erlebt hatte. Und zugleich da draußen, da gibt es viel, viel mehr. Können wir vielleicht später noch drauf kommen, ist da etwa nicht der Geist Gottes am Werk? Aber mich würde interessieren, du hast eine, was ist es, eine Abiturrede, die du gehalten hast?
Ja, ich habe jetzt, ich bin ja im Alter, man fängt Biografiearbeit an mit Ernst und Freude und so. Ne? Und das Witzige ist, wenn man unsere Leben nebeneinander legt, in den 20er Jahren sind wir recht synchron. Wir sind beide im Pietismus und gläubig und Gemeinschaft, lernen Adolf Schlatter lieben, haben Vorbehalte gegen Liberale, historisch, also vieles ist ähnlich. Und ich kam ja aus der Welt. Ich hatte ja eine weltliche Jugend, wo ich ja alles durfte.
Tanzen, da sind Kino, wir völlig anders, wir Alkohol, zwei.
Ich durfte alles. Hab auch, also hatte eine weltliche Jugend einfach. Wie war die? Genau, du hast es angesprochen. Ich habe richtig lang gesucht. Ich hatte klare Erinnerung. Ich habe zur Abiturzeitschrift meiner Schule mal so einen Grundsatztext geschrieben. Ne? Talking about my generation hieß der.
Ja.
Und das Witzige ist, in den 20er Jahren war ich fast so Wanderprediger mit meiner Bekehrungsgeschichte. Und meine Bekehrungsgeschichte sah immer so aus: Ich war überzeugter Atheist, jetzt folge ich Jesus nach. Ich hatte keine Hoffnung über diese Welt hinaus, jetzt freue ich mich auf den Himmel. Ich strebte nach Selbstverwirklichung, jetzt will ich Jesus ähnlich werden. Ich verabsolutierte Wissen und Bücher, jetzt ehre ich die Offenbarung Gottes und verbeuge mich vor seinem Geheimnis. Ich habe immer so das Gefühl, mein Leben hat eine 180-Grad-Wende genommen, als ich zum Glauben kam, so ungefähr 2021 war das. Je älter ich werde, desto mehr denke ich, das waren keine 180 Grad, das waren vielleicht so 345 Grad. Also es hat sich was verändert, natürlich. Ich bin ja immer noch gläubig, lese ja immer noch die Bibel und so. Aber es ist so viel auch gleich geblieben. Und ich habe diesen Abituraufsatz richtig gesucht in den Archiven meiner Mutter, die da alles ganz sorgfältig aufhebt. Und beim Lesen, also musste ich auch viel lachen, ehrlich gesagt, weil ich denke ganz anders da. Damals aber irgendwie dann doch so. Ne? Talking About My Generation habe ich den genannt. Das ist ja aus dem Lied My Generation von The Who, 60er Jahre. Und im Grunde das Thema meines Aufsatzes ist, wir sind keine 68er und das ist schlimm. So, wir sind eine Versagergeneration. Wir sind im Grunde ein Fehlschlag. Wir sind Gescheiterte. Also ich schreibe da drin, ne? Sehr wohl wissen wir von der Vernichtung der Regenwälder, vom Treibhauseffekt, Verschmutzung der Meere, Waldsterben. Wir wissen, dass jährlich Abermillionen Menschen verhungern, dass mit unseren Waffen gekämpft wird überall auf der Welt. Wir wissen, dass wenn nicht sehr bald eine radikale Änderung der globalen Wirtschaftsstruktur und der Umweltpolitik eintritt, dass ökologische Gleichgewicht dieser Welt vor dem Zusammenbruch nicht zu retten sein wird. Wir wissen, dass mit unseren Waffen, die unkontrolliert in dritte Weltländer gelangen, überall Kriegsherde wachsen und so weiter. Aber was tun wir? Augen zu und durch und ab in den Berufszynismus. Nichts kann uns aus der Ruhe bringen. Sich um nichts stören zu müssen, ist für uns höchster Ausdruck von Freiheit. So, und ich habe das gespiekt mit Zitaten von Bertolt Brecht, von Lenin, von Dürrenmatt, kapitalismuskritische Sachen. Ich war links, ich war so richtig schön links.
Alter, und so. Falter, und, was für eine Zeitgeistkritik. Ja, ey, das ist ja heftiger.
Und hätte mich jemand damals gefragt, ne, was hältst du vom Zeitgeist? Ne, ich hätte ja natürlich sofort gesagt, er widert mich an, er kotzt mich an. Ich hatte mal so eine richtige Rauscherfahrung, da las ich Jean-Paul Sartre, Der Ekel. So, und Sartre war einer meiner ganz großen Helden. Und in der Ekel, naja, entdeckt einfach ein Mensch seinen unfassbaren Ekel auf die bürgerlichen Gesellschaft. Er geht so durch ein Museum und da hängen da die Bilder der großen Männer der Stadt, der Honoration. Und er sagt dann, lebt wohl ihr schönen Lilien, unser Stolz, unsere Daseinsberechtigung, lebt wohl ihr Schweine. Und ich war so begeistert an der Stelle, weil es mir auch so ging. Und ich dachte, ja, ich lebe in einem Schweinesystem. Ich lebe in einer korrupten, perversen Gesellschaft. Ich lebe in einer Welt der Ausbeutung, der Kriege, der Umweltzerstörung und allen geht's nur um Konsum und Klarkommen und alle drehen sich weg. Und was sind wir für arme Menschen? Ne? Früher hatten die Menschen die Beatles, wir haben Modern Talking. Früher hatten die Leute Woodstock, wir haben die ZDF-Hitparade mit Dieter Thomas Heck. Vor 50 Jahren lasen die Leute Kafka, Rilke, Brecht, Thomas Mann, Proust, Hemingway. Was lesen wir heute? Bestsellerlisten, da gab's Johannes Mario Simmel, Ephraim Kishon. Was soll das? Was ist los? Was ist in den 80er Jahren unsterbliche Literatur? Ich war todunglücklich und dachte, ich lebe in der schlechtesten aller möglichen Zeiten. Alle 3 Monate kommt ein neues Lied von Dieter Bohlen. Es ist genau derselbe Scheiß wie das letzte. Und keiner merkt es und alle tanzen und der Kerl wird reich und grinst. Und was ist denn los? So. Und ich war sehr kulturpessimistisch auf allen Ebenen. Hatte immer so das Gefühl, es läuft alles ganz mies, ganz schlecht. So.
Weil erstaunlich ist ja, dieser Zeitgeist- und Kulturpessimismus ist ja jetzt überhaupt nicht, wenn ich das richtig verstehe, Thorsten, aus dem Bereich des Glaubens und der Kirche herkommen. Also es ist ja nicht die Trennung zwischen Sanctum und Säkulum, zwischen religiös und säkular, sondern es ist ja irgendwie, was würdest du sagen, von links herkommen?
Also ja klar, links.
Links, liberal ja. Herkommen?
Gar nicht liberal, antiliberal, links. So, also ich war, Sozialismus war für mich eine Vision und natürlich hatte ich das Gefühl, Mensch, die DDR, die müssen sich da mal Mühe geben und wenn man die Leute nicht reisen lässt, dann macht man irgendwas falsch, das ist doch scheiße so. Ne? Und hab dann Gorbatschow tatsächlich gehofft, also ich hatte schon die Hoffnung, ein freiheitlicher Sozialismus, das muss doch irgendwie gehen. Aber Kapitalismus, Imperialismus, Kriege fand ich furchtbar. Ich fand diese Trinität von Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Helmut Kohl fand ich furchtbar. Und aus meiner linken, atheistischen Sicht gehörte das Christentum natürlich zu den herrschenden Mächten der Welt. War für mich völlig klar. Es waren nur 90% der Menschen waren ja auch noch Kirchenmitglieder. Und dieser ganze Kohlianismus und es war ja ewig Helmut Kohl. 1982, 83, geistig-moralische Wende empfand ich als Kriegserklärung, als ich drüber nachdachte. So, es war ja im Grunde Kohls Regierungsprogramm. Wir brauchen eine geistig-moralische Wende weg von diesen 68ern, weg von diesen ganzen Hippies, weg von diesen ganzen Spinnern, konservative Werte. Und das fand ich furchtbar falsch. So für mich war 68, soweit ich das irgendwie ahnte, das war eine Hoffnung für die Welt, das war Freiheit, das war Martin Luther King, das war Kritik am Kapitalismus, das war die Sehnsucht nach einer Gerechtigkeit geprägten Gesellschaft, die Freiheit will, Abschaffung Kolonialismus. Und ich hatte das Gefühl, dieses Projekt, das wir so dringend bräuchten, wird im Grunde abgewürgt in einer kapitalistischen, neonationalistischen Welt. Ja, und daran. Ne? Das war so, ich war ernst, ich trug gern schwarze Klamotten und so, war existenzialistisch, sozialistisch und wusste immer alles besser. Der Witz ist, man ist damit ja für manche LehrerInnen ja auch ein ganz toller Schüler, ne? Weil man liest immer alles. Also ich habe auch viel gelesen, ich war so ein intellektueller Salonsozialist mit 17, 18, 19 und so. Das war mein Ding. Und habe ein Jahr später radikale Bekehrung gehabt zu Jesus Christus. Hat sich was verändert? Na klar. Der Witz ist aber, irgendwann fiel mir immer mehr auf, wie viel eigentlich ähnlich blieb. Ne? Also im Grunde könnte man sagen, ich dachte vorher, die Welt ist gefallen, das Böse heißt Kapitalismus. Als Christ dachte ich, die Welt ist gefallen, das Böse ist die Sünde. So, der Kapitalismus herrscht, der Teufel herrscht, das war irgendwie ein leichter Übergang. Früher waren alle verblendet, jetzt sind alle verblendet. Früher wusste ich es besser, jetzt weiß ich es besser. Früher hatte ich den Klassenstandpunkt, jetzt habe ich den Glaubensstandpunkt. Früher hatte ich philosophische Bücher, hatte Theorie, hatte Ideologie, die mir alles klar machte im Kopf, jetzt lese ich die Bibel. Jetzt lese ich C.S. Lewis. Jetzt lese ich religiöse Bücher. Jetzt weiß ich wieder alles besser. Und viele Dinge habe ich einfach beibehalten. Früher dachte ich, die Menschen sind selbstsüchtig, denken nur an sich, drehen sich nur um Konsum, stören sich nicht um andere. Dachte ich immer noch. Dachte ich jetzt als Christ auch. Die Menschen drehen sich nicht nur um sich selbst. Sie vergessen Gott. Sie kümmern sich nur umeinander. Sie sind asozial. Die Welt ist kalt. Ich war früher schwarz-weiß. Ich war als gläubiger Christ schwarz-weiß. Und für mich war evangelikal sein furchtbar logisch. Also ich hätte damals mir gar nicht vorstellen können zu sagen, EKD finde ich gut. EKD, Kirche mitten im Volk, Volkskirche auf der Seite der Mehrheit. Ich fand die ganze EKD lau. Langweilig, dröge, wischiwaschi, so irgendwie so, so wie die Welt, kein Feuer, kein gar nichts. Als ich in der Bibel las Offenbarung Laodicea, ich werde dich ausspeien, weil du weder kalt noch warm bist. Ach, dachte, dass du doch kalt oder warm wärst, weil du aber lau bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Ich habe gejubelt und gesagt, ja, von Jesus, genau. Lauheit ist das Böse. Lauheit ist das total Verkehrte. Da habe ich total mit geklickt. Und dieses radikale Christentum, dieses extreme Christentum, die Welt ist schwarz, Jesus ist das Licht, wir sind die Kinder des Lichts, draußen sind alle verblendet. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondert euch ab von dieser Welt. Das war für mich im Grunde eine neue Variante meiner sozialistischen linken Jugend mit Benefits. Und die Benefits, also der große Vorteil des christlichen Glaubens war mehr und bessere Gemeinschaft, ganz klar. Also viel bessere Zugänge zu tiefer Gemeinschaft mit persönlichen, vertrauten Begegnungen und ich sag mal mehr Zugang zu stärkender Erfahrung von Liebe, Vertrautheit und Geborgenheit. Und das war ein Riesengewinn. Ne? Insofern, das war echt neu und das tat mir gut, das tut mir bis heute gut. Da lebe ich auch bis heute von. Aber ich fürchte, 80-90% konnte ich so lassen. Das Mindset musste ich gar nicht so ändern. Ich musste einfach Jesus statt Marx. Damit kam ich ziemlich weit.
Ja, ne? Ja. Wenn wir das nochmal zurückbinden jetzt an unser Thema Zeitgeist, dann wäre in der damaligen Sicht und so wie du das beschreibst, der Zeitgeist ja das, wo wir sagen würden, das ist die Macht, die alles vernebelt. Das ist die Macht, die dann biblisch gesprochen dazu führt, du bist weder warm noch kalt, sondern so lau, so hast du diesen Zeitgeist empfunden. Und die Leute schnallen es gar nicht, ne? Ja. Und vorher hast du sozusagen den Zeitgeist durchschaut. Du hast gedacht, du wüsstest, was dort abgeht, bei all den Leuten, denen das gar nicht bewusst ist, dass sie da von einem Geist der Zeit dominiert, verführt, in die Irre geführt oder irgendwie auch in diesem Zustand kollektiver Verblendung und Vernebelung gehalten werden. Du hattest den Durchblick und das war dann der Durchblick von links durch das, was du Bekehrung nennst, sagst du. Vielleicht auch mithilfe der Offenbarung Gottes hast du den Durchblick durch den Zeitgeist aber jetzt auch gehabt. Ne? Was ist denn bei uns beiden passiert, dass wir wiederum auch das durchschaut haben, dass wir uns auf die Schliche gekommen sind? Weil heute denkst du ja anders über Zeitgeist.
Ja, und das finde ich eine wirklich spannende Frage auch der Selbsterforschung. So, also wie kommt man rein in so ein Denken? Mein Eindruck ist schon heute, so wie wir damals gedacht haben in Variation, das ist ja heute auch noch beliebt, das ist ja heute verbreitet. Und ich kann die Sehnsucht gut nachfühlen. Also diese Klarheit, diese Eindeutigkeit, dieses Wissen, wo ist oben, wo ist unten, wo ist links, wo ist rechts, das tut ja gut. So, und ich hatte ja immer auch meine Phasen der Verunsicherung und des Nichtwissens und so weiter. Auch in der Spätphase meines Atheismus, also wir reden von der Zeit, als der Kommunismus zusammenbrach. Es hat mich verunsichert, massiv, enorm. Es war eine unfassbare Glaubenserschütterung meines Zutrauens, dass der Kommunismus siegen wird, weil er wahr ist. Ich hatte ja eine riesen Glaubenskrise 89, 90. Also ich wurde nicht komplett zufällig evangelikal, sondern ich merkte, mein alter Glaube wurde zerschossen. So, und ich fühle noch sehr gut in der Erinnerung die Wärme und die Geborgenheit und die Sicherheit und Robustheit einer klaren Ideologie, einer sozialistischen Ideologie, einer evangelikalen Ideologie, einer konservativ-lutherischen Ideologie. Ich kenne die Benefits. So, und da rausgehen, huhu, da geht man ja ohne Rüstung ins offene Feuer. Ne? Also rausgehen aus einer geschlossenen Weltanschauung, da muss man leicht bekloppt sein. Spannende Frage ist, warum haben wir es beide getan? Wie war das bei dir? Wie bist du da rausgegangen? Bei dir war es ja immerhin eine ganze Jugend auch schon. Bei mir war der Unterschied, meine Jugend war schon komplett anders. Meine Bekehrung mit 2021 hatte immer die Erinnerung einer viel größeren geistigen Offenheit, die ich mal hatte als in meinen 20ern. Wie hast du dich irgendwann aufgemacht aus manchen festen Burgen?
Ja, wenn ich bei dir nochmal ansetze, könnte man ja jetzt pfiffigerweise mal so weit gehen und sagen, dieser Geist, in dem du dann eben gedacht hast, das ist sicher, das ist eindeutig, egal ob es jetzt Sozialismus, Kommunismus war oder was du dann die evangelikale Ideologie genannt hast. Naja, also das war dann eben ein oder ist immer noch ein starker Zeitgeist. Das heißt also, wenn ich dir richtig zugehört habe, bist auch du an den Punkt gekommen, wo du gar nicht mehr so genau sicher warst, wie viel ist denn jetzt überhaupt in meiner Zeitgeistkritik wirklich völlig zeitgeistfrei? Nee. Zeitgeistkritik speist sich nicht einfach von etwas anderem als Zeitgeist, sondern Zeitgeistkritik speist sich vermutlich einfach aus einem anderen Zeitgeist. Und das ist das, was ich auch festgestellt habe, was für mich lange klar war, diese Unterscheidung, letzten Endes, wenn man es ein bisschen platt sagen möchte, zwischen da der Geist Gottes, der Heilige Geist, da der böse Zeitgeist. Diese Unterscheidung war eine Illusion. Nur schon die Option, Glaube zu ziehen, hat mit Zeitgeist zu tun. Ich bin Zeitgeist-Teilnehmer. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist in Ordnung. Dieses Zusammenspiel von etwas, was meine Gegenwart, die Zeit, in der ich insgesamt lebe, was uns dort beschäftigt, was uns dort begeistert, das spielt zusammen mit dem, was ich dann auch für mich persönlich ergreife im Sinne von Glaube, von Spiritualität und auch wie ich mich verhalte gegenüber der Welt, der Gegenwartskultur und auch den Menschen. Und ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich gemerkt habe, meine Zeitgeistkritik, die eine lange Zeit funktioniert hat und die mir auch irgendwie Profil und auch Halt gegeben hat in dem Ganzen, diese Zeitgeistkritik speiste sich in weiten Teilen aus einem Geist der Angst, der Verunsicherung, ein Geist, der nach Vereindeutigung strebt, weil er das nötig hat, weil er das braucht. Aber es war überhaupt nicht mehr eindeutig für mich, dass das jetzt eindeutig auf der anderen Seite des Zeitgeistes ist. Also für mich ist das irgendwann alles komplett erstmal zerflossen, dass ich gar nicht mehr in der Lage war, die Geister so exakt zu unterscheiden, wie ich das bisher gemacht habe. Und dann habe ich mich halt echt auch nochmal auf die Suche in den letzten Jahren, keine Ahnung so, wie viele Jahre das mittlerweile sind, aber auf die Suche auch gemacht, was ist denn jetzt überhaupt zum Beispiel Heiliger Geist? Und für mich war da die Entdeckung eben sehr wichtig, dass auch der Heilige Geist überhaupt nicht so eindeutig ist. Ne? Dass auch, genauso wie der Zeitgeist, ich glaube, es ist das Schicksal aller Geister, dass sie nie absolut eindeutig sind in der Art und Weise, wie sie sich manifestieren und wie sie sich verstoffwechseln, wie sie sich verleiblichen Und deshalb ist es auch überhaupt nicht absolut eindeutig, dass wir sagen, was ist es jetzt? Und das geht nicht nur allen möglichen Geistern, auch dem Zeitgeist so, sondern es geht auch dem Heiligen Geist so. Also das war erstmal eine Verunsicherung. Ne? Ich gebe mal ein Beispiel. Also was die Richter im Alten Testament in der Kraft des Heiligen Geistes alles verzapft und angerichtet haben. Ja, das ist ein Schaudern, ne? Also Gewalt und die schlimmsten Dinge haben die dort gemacht. Das war, wer will denn da mit einem eindeutigen dogmatisch-theologischen Skalpell sagen, jo, nee, die stehen irgendwie, die sind geistgesalbt, aber wenn du dir anguckst, was die machen, ach du liebes bisschen. Und das war eben, das habe ich dann insgesamt so auch für mich und auch für die Menschen, für die Kirche, für die Gläubigen entdeckt. Geist, Gottesgeist, Zeitgeist, wie kam ich auf die Idee, dass ich dachte, das könnte ich ganz genau auseinanderhalten. Ich habe dann echt die wunderbare und befreiende, auch weitende Entdeckung gemacht, der Geist Gottes ist überall. Ja, ich muss überall gefasst sein, dem Geist Gottes zu begegnen. Könnte ich jetzt viele, viele Beispiele nennen. Ja. Eben in einem Kunstwerk, in einer echten Begegnung mit einem Menschen, in einem kollektiven Seufzen in der Corona-Zeit. Überall fand ich Geist Gottes auch außerhalb der von mir festgelegten Welle und Grenzen von Glaube und Spiritualität und Kirche. Und ich hab dann erstmal auch mich geschämt, dass ich so neidisch auch lange war, dass ich irgendwie dachte, ja, wenn denen, die da so im Zeitgeist leben, das Leben gelingt und sie glücklich sind und vielleicht wirkt der Heilige Geist ja auch bei denen, nee, das geht gar nicht. Warum war ich neidisch? Nur weil andere auf andere Art und Weise es auch mit der Gegenwart Gottes in dieser Welt zu tun haben. Warum habe ich gesagt, nee, das ist nicht göttlich, das ist nicht der Geist des Lebens und der Hoffnung und der Liebe und so. Ich hab das Leben anderer Menschen ständig diskreditiert, habe das ständig verurteilt und ich habe die Lust daran verloren, weil es für mich ein echter Gewinn an Leben und Lust war, mich rauszubegeben und zu sagen, Geist Gottes, Geist des Lebens, auch im Zeitgeist.
Ja. Kann man sagen, dass dir ganz schlicht Theologie auch dabei geholfen hat, also Theologie als Reflexion über Glaube und Bibel und dabei Entdeckung, wie vielschichtig vom Geist Gottes in der Bibel die Rede ist, die Achtsamkeit darauf, ja, ist es heute auch so, wo kann ich den Geist entdecken, wie klar und eindeutig ist das? Also ist Theologie da wirklich eine Befreiungsgeschichte für dich gewesen aus einer zu vereinfachten Schwarz-Weiß-Glaubenssicht?
Absolut. Aber der Schritt war natürlich nötig, dass ich dann das, was noch viele, viele Jahre im Büchergiftschrank stand, dass ich das endlich mal angefangen habe zu lesen. Das ist ja das Problem. Mit unter dem Chiffre Zeitgeist bauen wir Feindbilder auf, aber wir könnten ja dann feststellen, sie sind gar keine Feinde. Wo sind die Feinde überhaupt hin? Wenn wir sie erstmal kennenlernen, wenn wir erstmal zuhören, wenn wir erst einmal Interesse zeigen im Sinne von Interesse, dieses Dazwischensein. Ich misch mich mal mit denen zusammen und hör einfach mal hin. Was denkt ihr? Was erlebt ihr? Und das ist tatsächlich eine tolle Geschichte für mich gewesen und kann das hier nur allen empfehlen. Leute, fangt an, lest, hört zu, lernt kennen. Für mich war das ein Weg in die Weite, der mir gut getan hat. Zugleich habe ich mich dann aber auch wirklich eingelassen. Ich habe eine Zeitgeistforscherin kennengelernt, die Kirstine Fratz, mit der wir ja den ersten Podcast gemacht haben. Und das Erstaunliche fand ich eben bei ihr und dann auch sowieso bei ganz vielen anderen, aber sie war für mich eine Schlüsselperson an dieser Stelle. Die hatte viel mehr Hoffnung und Liebe für diese Welt und für die Menschen in der Welt, als ich das bei mir oder in meinen Kreisen wahrgenommen habe. Und das hat mich neugierig gemacht, dass ich dachte, wenn jemand so positiv vom Zeitgeist spricht und das aber auch in einer derartigen Weise erlebt und selber auch lebt, Und das fand ich anziehend. Da wollte ich mehr wissen. Und so bin ich irgendwie in Kontakt gekommen mit Zeitgeistforschung. Und das wird ja noch unser Thema sein. Ich habe da auch eben ein anderes Verständnis nochmal von Zeitgeist als eine Dynamik gewonnen. Aber das würde jetzt zu weit führen. Aber das waren für mich so die Aspekte, die da die Weite geführt haben. Was war es bei dir? Was hat bei dir, hast du das auch entlarvend so erlebt, dass du gedacht hast, wie konnte ich nur?
Also das ist auch, und da bin ich, ich frage mich das selbst viel und sehe im Moment so Fragmente, aber schon Theologie, ganz klar. Ein witziger Effekt bei mir ist, in den 90ern, so in meinen ultra-evangelikalen Jahren, habe ich auch Theologie studiert mit viel Abscheu vor allem, was liberal war und so, und habe dann alles schätzen gelernt, was auch zeitgeistkritisch irgendwie war. Und ich könnte drei Dinge nennen, zum Beispiel C.S. Lewis viel gelesen, Abschaffung des Menschen, dieser ganze britische Kulturpessimismus, mich wahnsinnig angesprochen. In Münster Michael Trowitsch, Barthianer, Neuzeitkritik, Technikkritik, so, also war immer ganz klar von Heidegger her, vom frühen Barth her, die Welt, ganz schlechte Tendenz und so, Jesus allein ist das Licht. In Tübingen Oswald Bayer. Kritik der Moderne, Kritik der Verabsolutierung der Vernunft, Kritik von Kant, Kritik der modernen Theologie. In Luther ist im Grunde viel tiefer und klarer. So, und die drei habe ich sehr, sehr geschätzt und geliebt für ihre Kritik am Zeitgeist, Kritik an der Neuzeit, Kritik an der Moderne, an all dem. Und habe bei allen dreien dann aber mehr und mehr auch das Positive gelernt. Also Trowitsch hat mir Barth wirklich ins Herz gesprochen und so. Und bei Barth ist ja dann auch viel, wir hatten da Folgen zu, ne, bei Oswald Bayer, habe ich eine riesige Liebe für Luther entwickelt, die mir dann teilweise auch weitergeholfen hat. Zum Beispiel Luther, zwei Regimentenlehre, so wirklich unterscheiden. Es gibt die geistliche Ebene, geistlich blind, geistlich sehend. Es gibt aber auch eine weltliche Ebene, und in der Welt, in der Schöpfung Gottes, Schöpfungstheologie, ist ja auch viel Gutes drin. Und so eine Schöpfungstheologie hat mir erstmals gezeigt, dieses Schwarzmalen, was mir sehr nahe lag, ist unbiblisch, ist unlutherisch, ist unreformatorisch. Aber für mich war eine konservative Schöpfungstheologie eine erste Brücke, rauszukommen aus allem Schwarzmalen. Je länger, je mehr waren es auch schlicht Lebenserfahrungen. Ich hatte dann auch so Ideen, also Kirche, Volkskirchen, das ist alles der Weg in den Abgrund und so. Kirche ohne Mission, Kirche, die sich anpasst, und so. Und das Einzige, was wir brauchen, ist missionarischer Gemeindeaufbau. Ich gehe im Grunde in die Kirche, ich werde da Vikarpfarrer, aber eigentlich bin ich Geheimagent des Evangelikalismus. Ich will die Kirche nutzen als Gehäuse, in dem man missionieren kann. Man muss da ein bisschen aufpassen, aber irgendwie muss es doch so gehen. Und hatte so das Bild, in der Kerngemeinde sind hoffentlich ein paar gute Gläubige. Ganz schlecht ist dieser ganze volkskirchlicher Apparat, und das eigentliche Ziel muss sein, die Gottlosen, die Ungläubigen, die armen Verlorenen, also die für Jesus gewinnen, das ist eigentlich die Mission. So, und 5 Jahre in der Gemeinde hat mir doch da viele Augen geöffnet. Es gab viele, viele Erfahrungen. Ich nenne mal eine, ich hatte irgendwann auch so Hausbesuch, ne, und dachte, Hausbesuch, da geht man zu denen, die sonst nicht kommen. Und das ist ja irgendwie auch Zeitverschwendung. Anstatt zu missionieren, sitzt man da rum bei denen, die sich für gläubig halten. Und die haben dann noch Geburtstag, man will keinen nerven und so. Und dann war ich bei einem Mann, der war körperbehindert. Der war noch nie im Gottesdienst. So, und ich hatte bei dem ganz langes Gespräch über Glaubensfragen, über Lebensfragen, über alles Mögliche. Und ich kam da tief erfüllt raus, was das für ein weiser Mensch war, was für ein tiefgründiger, sensibler, nachdenklicher Mensch. So viel auch Geschichte mit Gott, so viel offene Fragen, so viel aber auch Vertrauen und Gewissheit. Und ich war erschlagen, was das für eine positive Begegnung war. Und ich weiß noch, auf dem Rückweg von diesem Hausbesuch habe ich mehr oder weniger ernsthaft mich gefragt, kann es sein, dass ich ein Idiot bin, der die Menschen chronisch unterschätzt und ständig nicht wahrhaben will, wie viel Gutes, Wertvolles, Tiefes, Reiches bei den Menschen ist, die man nie im Gottesdienst sieht. Und das waren viele Erfahrungen, und es war für mich schon eine große Zeit der Unbestimmung, würde ich mal sagen, 2000 bis 2005. Die Menschen sind 1000-mal besser, als meine Zeitgeistfolie erlaubt hat. Sie haben viel mehr Respekt vor dem Leben, sie sind viel achtsamer, viel sensibler, viel demütiger, viel bescheidener, und ich muss gründlich umlernen. Ich muss selbst viel demütiger werden. Und meine hochmütige Bescheidwisser-Attitüde, dass wir nur wir paar Gläubigen und so, wir Evangelikalen wissen Bescheid. Die anderen haben ja keine Werte. Die orientieren sich ja nicht an Gott. Die interessieren sich ja nur an ihren eigenen Willen. Ja, werden sie sehen, was sie davon haben. Aber wir müssen sie zu Jesus rufen. Also wie arrogant und wie menschenverachtend und wie verkleinernd das war. Wie groß die Menschen sind und wie klein ich sie gedacht habe. Das war eine überwältigende Erfahrung für mich. Und die Nullerjahre waren so die Zeit meiner großen Verschiebung, wo ich also sehr grundlegend diesen Kulturpessimismus ausgeschwitzt, durchschaut und wirklich auch gelernt habe, sehr kritisch zu sehen als eine Fehlhaltung, die ich lange hatte.
Das ist bei mir eine ganze Art und Weise, die Geschichte der Schöpfung und der Menschen auch theologisch zu erzählen, ne? Es ist eine Abfallsgeschichte, es ist eine Zerfallsgeschichte. Ich habe dieses Dekadenzmodell komplett bevorzugt, alles unter dem Begriff, so das ist der Geist der Zeit. Das sind die üblen Geister, die in der Zeit hier ihr Unwesen treiben. Es gibt ja durchaus eine zeitgeistkritische Komponente auch des Evangeliums, ist ja auch überhaupt nicht zu leugnen. Und mir wurde dann eben deutlich, dass das eine echte, also dass ich dem auf dem Leim gegangen bin und dass ich selber wie verblendet war, dass ich dachte, und ich habe da den Durchblick und allen anderen muss ich jetzt eben sagen, Achtung, wir gehen auf den Abgrund zu. Vor allen Dingen, was für mich interessant war, ist, ich habe gemerkt, ja, wie armselig ist denn eigentlich ein Glaube? Eine Spiritualität, eine Theologie, die das ständig nötig hat. Ist es denn nicht möglich, dass ich aus dem, was mir da zugewachsen und zugekommen ist, etwas Positives herausentwickle, ohne abhängig zu sein, dass alles andere eben schlecht und negativ und letzten Endes auch dem Untergang geweiht ist? Und die persönliche Erfahrung jetzt bei mir so in, ja, ab 2005, 2006 war halt, dass ich einfach zugeben musste, das stimmt nicht, dass ich irgendwie auf der Seite der Erlösten und der Glücklicheren und der Besseren bin, nur dadurch, dass ich in einer bestimmten Art und Weise an einen bestimmten Gott glaube und bestimmte Praktiken vollziehe. Meine Frau wurde krank und meine Frau wurde sterbenskrank. Und es war keine schöne Geschichte. Und es war eine Geschichte, wo von Anfang an klar war, diese Krebserkrankung könnte das Ende ihres Lebens und das Ende unserer Ehe und unserer Familie bedeuten. Und was dann? So, und jetzt hatte ich aber eine echte Geschichte, die eine dunkle, eine Zerfallsgeschichte werden könnte. Mhm. Ne? Und also allen Ernstes. Da habe ich nochmal irgendwie neu drüber nachdenken müssen. Ja, was ist denn jetzt die Hoffnung, die du hast? Ja, habe ich überhaupt Hoffnung? Und so ganz platt und untheologisch gesagt, nee, ich hatte keine Hoffnung. Ne? Die einzige Hoffnung, die ich hatte, war eigentlich immer angstgetrieben, dass ich so dachte, ja, ich glaube an Gott und hoffentlich passiert mir das nicht und das nicht. Und da konnte ich mich ja auch immer vergewissern, ich bin auf dem richtigen Weg und es ist ein einigermaßen erfülltes Leben mit mehr oder weniger kleinen oder großen dramatischen Abstrichen. Aber insgesamt, nee, jetzt haben sich die Abgründe aufgetan. Und was bedeutet es jetzt, zu glauben, zu hoffen und zu lieben? Und ich bin froh, dass mich das irgendwie auch ein Stück weit gezwungen hat. Und vielleicht habe ich es auch bei meiner Frau dann gelernt. Was ist denn wahre Hoffnung? Und über der Tour, glaube ich, habe ich insgesamt mehr Hoffnung und mehr Zutrauen und viel mehr Menschenliebe auch empfangen. Ne?
Das finde ich bei dir faszinierend. Also ich müsste bei mir sagen, es war genau umgekehrt. Mir ging es in den Nullerjahren zunehmend zu gut für Kulturpessimismus. Nullerjahre geheiratet, 3 Kinder gekriegt, Vikariat, Pfarramt, ordiniert, Promotion in 3 Jahren, sogar noch einen Preis gewonnen, Anerkennung erfahren, auch außerhalb evangelikaler Kreise. Also irgendwann wurde mir klar, alles andere als Dankbarkeit für mein Leben wäre in meiner Lebenssituation echt arschlochmäßig. Irgendwie. Und ich habe durch gute Erfahrungen zunehmend Vertrauen bekommen ins Leben, in Mitmenschen, in mich selbst. So, also ich hatte Gottvertrauen in den 90er Jahren und habe Gottvertrauen und Weltmisstrauen gekoppelt. Mhm. Und irgendwann haben gute Erfahrungen ganz schlicht auch Vertrauen wachsen lassen bei mir in verschiedene Richtungen. Und das hat mich positiver gestimmt auf vieles. Bei dir ist es ja so, je dunkler dein Leben wurde, desto mehr Licht hast du im Grunde erspürt oder geahnt. In gewisser Hinsicht bist du so eine Art, also aus meiner Sicht so eine Art Jeremy Button, du wirst immer jünger. So, manche werden ja im Alter immer griesgrämiger und pessimistischer und so weiter. Du wirst immer spielerischer, optimistischer, obwohl dein Leben der letzten 20 Jahre dich ja auch wirklich hätte verbittern lassen können. Wie kommt das?
Ja, also das finde ich interessant, dass du das so bei mir beobachtest. Ich könnte das jetzt so von mir gar nicht sagen, weil es natürlich auch Tendenzen dazu gibt, zu sagen, das Leben ist echt insgesamt einfach nur eine Zumutung und so weiter und wir sind alle dem Untergang geweiht, was ja irgendwo auch stimmt. Aber vielleicht war ich durch diese Erfahrung, wie auch, ja, paradoxerweise, glücklicherweise gezwungen, noch einmal tiefer zu gehen, weil es waren dann letzten Endes eben doch zum Beispiel die Erfahrung der Schulmedizin. Der Professor, der meine Frau fast 17 Jahre lang behandelt hat, im Unispital Basel, eine Seele von Mensch, absolut kompetent. Dieser ganze Pessimismus gegenüber der Schulmedizin in Sachen Krebs. Festzustellen, dass es dort abgefahrenste Leute, auch esoterisch, spirituell, gläubig aufgeladen gibt, die das alles diabolisieren, die sagen, die Pharmaindustrie, die will nur Kohle machen und die Mediziner schlafen auch mit denen und kassieren über die auch noch Kohle, wenn sie die Chemotherapien verschreiben. Und dann erlebst du mal, dass alle in die anthroposophische Klinik wandern und sind stundenlang mit den Leuten zusammen und am Ende kommt für alle dieselbe Misteltherapie raus. Entschuldigung, ich sag's jetzt auch, ich werde denen nicht gerecht. Und umgekehrt erlebst du es aber, dass in einem Universitätsspital wie in Basel, dort im Brustzentrum, man sich in einer einzigartigen Weise um einen einzigartigen Menschen und um diese Erkrankung kümmert. Und man mixt ständig neu die Therapie zusammen. Man überlegt und man nimmt sich Zeit und alles von der Onkologie bis hin zur Onkopsychologie von Pipapo. Ich kann da nur schwärmen. Ich mache das jetzt bewusst mal so detailliert, deutlich. Wenn man das erlebt, dann kann man doch nicht anders, als zu sagen, ich teile diese Nörgelei, diesen Skeptizismus gegenüber dem, das kann ich nicht mehr, weil ich merke doch, wie gut das ist. Ich merke doch, was für Menschen hier nach bestem Wissen und Gewissen und mit Hingabe und Leidenschaft arbeiten. Die Erfahrung zu machen, dass als meine Frau während der Corona-Zeit fast gestorben wäre, und die ganze Bubble, aus der ich teilweise kam, hat rumgenörgelt und wie schlimm das jetzt ist und Masken tragen und so. Und wie selbstverständlich im Sommer bei großer Hitze, die tragen alle ihre Masken und schützen sich und die Patienten und so weiter. Ich habe echt gedacht, wie viel Liebe, wie viel Leidenschaft, wie viel Hingabe ans Leben ist dort. Und das waren alles überhaupt nicht die Leute, die ich mir vorher unter dem Chiffre Zeitgeist sozusagen auf Distanz gehalten hatte. Da kannst du nicht anders, als auch nochmal das große Fass aufzumachen und zu sagen, ich muss das nochmal überdenken. Was ich mich halt echt frage, Thorsten, ist, was macht das denn so attraktiv aber, diesen Kulturpessimismus, diesen Zeitgeist-Skeptizismus. Was ist der Charme des Ganzen, dem ja auch wir teilweise aufgesessen sind, vielleicht immer noch irgendwie aufsitzen werden? Was?
Ja, genau, also nebenbei ist es ja jetzt nicht unsere Botschaft, was waren wir doof, jetzt sind wir erleuchtet.
Nein.
Aber die Welt hat sich weitergedreht und wir auch und wir haben unsere Learnings und beide haben wir ja doch irgendwann so den Punkt erreicht und da kommt man nie raus, lernen, hören, verstehen und immer neu justieren. Und Und ich glaube, darum machen wir ja auch ein Dossier daraus, ne? Also wir können das Thema jetzt nicht einfach beerdigen und sagen, sobald einer Zeitgeist sagt, weißt du, er ist ein Idiot, so, weil das Ganze dagegen sein ist ja doof. Na, die Zeiten ändern sich ja. So, und es sind ja Kräfte und es ist ja auch wirklich ein spannendes Thema. Woran liegt es, dass manchmal die ganze Zeit in einer Welt sich in eine Richtung bewegt? Manchmal ist es total chaotisch, manchmal ist es widersprüchlich, manchmal wird sehr viel geredet über den Zeitgeist. Woran liegt das? Das Ganze ist ja entstanden in der Zeit der Aufklärung. Das heißt, in einer ungeheuer tiefen Verschiebung der geistig-kulturellen Grundlagen der Welt. Und da ist die Frage geboren, was ist los? In welche Richtung geht's? So, und 1968 könnte man sagen, ist wieder eine Zeit, es verschiebt sich was und es beginnt ein neues Reden. Ich glaube, wir sind schon auch in einer Zeit heute, wo sich Dinge verschieben und darüber nachdenken, was verschiebt sich, in welche Richtung, wohin, wie gehen wir damit um, was ist gefährlich, was ist gut, was ist bedenklich, ist es komplex, ist es eindeutig, dafür brauchen wir eine ganze Staffel und da haben wir eine Reihe von Themen vor, wo wir die jetzt aufgeworfenen Fragen auch nochmal richtig vertiefen wollen.
Absolut. Und ich denke, für unseren Kulturkreis, als ich drüber nachgedacht habe, ist es vielleicht ein Stückchen wahr zu sagen, dass jetzt mit dem Thema Zeitgeist und Kritik am Zeitgeist, das klingt insgesamt irgendwie immer klüger, immer informierter, immer, das sind so die Gelehrten, so die Leute, die sagen, oh, Zeitgeist und oh, wo will das Ganze hin, langsam halt und jetzt studiert und die Analyse, das hat irgendwie in unseren Kulturkreisen, finde ich, manchmal hat es so eine gewisse Attraktivität und wird auch stärker ernst genommen. Erst einmal mindestens zurückhaltend, wenn nicht sogar eher skeptisch, wenn nicht sogar eher auch pessimistisch zu sein. Ich finde eben, dass wir durchaus doch entdeckt haben und es auch entdecken werden, positiv, hoffnungsvoll, durchaus auch ein bisschen euphorisch zu sein und vielleicht sogar auch ein bisschen utopisch, das tut uns doch irgendwie auch gut. Und ich finde, auf beiden Seiten kannst du ja vom Pferd fallen. Ne? Das wäre eben dieses einerseits dem Zeitgeist huldigen oder andererseits ihn verbiestern. Und mir ist eben auch ganz wichtig, bei mir hat sich das verändert. Ich traue eben mittlerweile dadurch, dass ich den Menschen insgesamt mehr zutraue und in den Menschen als Geschöpf Gottes, übrigens auch als geistbegabtes Geschöpf Gottes, egal ob jetzt gläubig oder nicht gläubig, ich glaube mittlerweile alle Menschen sind in einer geheimnisvollen Weise vom Geist Gottes erfüllt. Ich traue denen einfach mehr zu und deshalb habe ich auch ein positiveres Verständnis oder auch eine gewisse Hoffnung entwickelt, die ich in den Zeitgeist setze, die mich ein Stück weit gelassen macht, wo ich sage, naja, es geht drunter und drüber, es gibt Mächte, die zerren an uns in die eine oder die andere Richtung, aber irgendwie gelingt es doch immer wieder, dass sich so kollektive Dynamiken entwickeln, wo die einzelnen Menschen, Geister sich zusammentun und dann entsteht etwas Schönes, was jetzt gerade und auch für die nächsten Wochen, Monate, für die Jahre einfach wichtig sein wird. Und von daher bin ich sehr gespannt, wie wir selber diesen Begriff Zeitgeist letzten Endes füllen werden und entdecken werden. Und wir haben ein paar heiße Themen auch im Köcher schon in der Vorbereitung. Wir wollen euch mal als unsere lieben HörerInnen ein wenig neugierig machen, Thorsten. Was kommt auf uns zu?
Also natürlich werden wir uns anschauen, welche Biografie hat denn der Zeitgeist? Ne? Wann wird er geboren, unter welchen Umständen? Ich habe ja gerade leicht angeteasert und so. Also ja, genau, die große Drehscheibe der frühen Aufklärung, Neuzeit, Modern, da wird er geboren quasi, bleibt seitdem einfach ein Dauerbrenner und einfach mal anzuschauen, was wurde als zeitgeistig gepriesen oder verflucht, was waren wirkliche Erscheinungen von den Zeitgeist pushen wollen oder ihn zum absolut Bösen zu erklären, Kulturpessimismus, darüber werden wir reden, da werden wir auch tolle InterviewpartnerInnen haben, so. Dann Stichwort Postmoderne. Also vor 30 Jahren war ich sicher, wir leben in der Postmoderne. Finde ich heute witzig. Das gibt es heute nur noch in evangelikalen Büchern, dass so die Postmoderne noch ist. Gibt andere, die sagen, das Buch von Pascal Zorn, Krise des Absoluten, sagt, Postmoderne war 1979 vorbei. Sehr schade, die war viel besser als ihr Ruf. Was ist denn da los mit der Postmoderne? Gab's das überhaupt? War das alles nur Quatsch? Haben wir da was verpasst oder ist das heute noch? Das ist ein super spannendes Thema. Es ist so viel Chaos. Da müssen wir doch mal ein bisschen Licht reinbringen.
Ist das Ding an uns vorbeigerauscht und wir haben es noch gar nicht richtig verstanden? Und die Asse im Ärmel und die Trümpfe noch der Postmoderne noch, am Ende noch gar nicht richtig ausgespielt. Das finde ich auch interessant. Was mich interessieren wird, wo ich auch drauf gespannt bin, die Kunst der Geisterunterscheidung. Also es ist ja völlig klar, man sollte sie nicht von jedem Geist ergreifen lassen. Da gibt es durchaus üble Gesellinnen und Gesellen. Und was bedeutet eigentlich Geisterunterscheidung? Und da finde ich das nur schon deshalb interessant. War es nicht Jürgen Moltmann, der gesagt hat, viele rufen nach Geisterunterscheidung in der Kirche, dabei hat sich noch gar kein Geist geregt. Ist das unser Problem? Oder ist unser Problem doch auch, dass wir sagen, nee, es regen sich viele Geister. Und diese spielerische und auch gelassene Kunst der Geisterunterscheidung, das wird uns auch beschäftigen. Und natürlich wird uns auch beschäftigen, ja, jetzt Geist Gottes an sich. Es ist ja nicht nur so, dass der Zeitgeist eine Biografie hat, sondern dass auch der Heilige Geist, vielleicht eine Art Karriere hat vom Ruach, vom Rauschen, vom Windhauch bis hin zur dritten Person der Trinität. Das ist ja nur schon ein Ding. Also auch damit werden wir uns beschäftigen.
Also begriffsgeschichtlich ist völlig klar, dass Zeitgeist als Wort, als Konzept gar nicht hätte entstehen können ohne das vorgängige Konzept vom Gottesgeist. So Weltgeist, Volksgeist, wir werden da noch eintauchen, aber es ist völlig klar, dass die Rede vom Zeitgeist abhängig ist von der vorgängigen christlichen Idee des Heiligen Geistes und natürlich auch der christlichen Idee einer geschichtlichen Welt. Jesus wird nicht irgendwann geboren, als mal irgendwie nichts anderes so, sondern als die Zeit erfüllt war. So diese Idee, das ist ja eine urbiblische Idee. Die Idee von Zeitaltern, Buch Daniel und so, gibt es vorher auch, ne, in der ganzen Umwelt und so, aber wird natürlich durch christliche Geschichtsphilosophie bestimmt und geprägt. Wir leben da schon auch so in einer christlichen Geistesgeschichte, wo das Sinn macht. Darum werden wir Theologie betreiben, Philosophie betreiben, Geschichte. Aber also zum Beispiel, es gibt ja Taylor Swift, so das Bon Mot. Taylor Swift gehört nicht zur Musikindustrie, sie ist die Musikindustrie. Hätte mal die witzige Idee, vielleicht gehört Taylor Swift nicht nur zum Zeitgeist, vielleicht ist sie es. Wir machen eine Taylor Swift-Folge, einfach weil wir Bock haben, weil wir das Gefühl haben, im Jahr 2023, 2024 versteht man die Welt nicht, wenn man nicht erklären kann, warum Taylor Swift gerade das It-Girl, das It-Woman der Welt ist. Warum ist sie die eine Person, die im Moment alles überstrahlt und die mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht als jede andere? Warum? Sollte man irgendwas zu sagen können, wenn man sich beschäftigt mit unserer Zeit? Also machen wir natürlich eine Folge.
Absolut. Und wenn wir noch mehr Phänomene oder Personen entdecken, wo wir sagen, das ist jetzt aber absolut Zeitgeisti, das ist die wirklich gegenwärtig, das gibt unserer Zeit eine heftige Richtung, dann werden wir dem auch nachgehen. Kirstine Fratz wird auch nochmal eine Rolle spielen. Wir werden also dieses Zusammenspiel von Theologie und Zeitgeistforschung ein wenig mit ihr weiter betreiben. Es wird mit ihr nochmal auch echt um ihr neues Verständnis von Zeitgeist als einer sehnsuchtsbefeuerten Kraft gehen. Eine sehnsuchtsbefeuerte Kraft, die echt kulturelle Evolution und kulturellen Wandel immer wieder neu hervorbringt. Bis dahin, dass sie eben ein Konzept von Spirit Making entwickelt hat, wo sie sagt, dem Zeitgeist folgen, selber Zeitgeist gestalten. Das ist das Interessante. Und wie soll das geschehen? Und die Allianzen, die möglich sind zwischen Zeitgeist und Heiligem Geist, die werden wir auch im Auge behalten. Also wer glaubt in allen Ernstes, dass die Reformation hätte stattfinden können, wenn der Geist der Zeit nicht am Start gewesen wäre? Genauso wie du sagst, die zeitgeistaffine Komponente des Evangeliums und des Neuen Testamentes, als die Zeit erfüllt wäre. Als hätte Gott darauf gewartet, dass die Zeit mit ihren Geistern parat ist.
Ja, dass sie reif ist. Genau.
Absolut, ja.
Also, wir können sagen, wer für oder gegen den Zeitgeist ist, der hat wirklich die Kontrolle über sein geistiges Leben verloren, weil er im Grunde nicht versteht. Es ist eine Frage, was ist los heute? Und es ist immer komplex und es wird immer zweideutig und vielfältig sein und es ist immer eine Herausforderung zu unterscheiden. Dafür oder dagegen sein ist die billige Abkürzung. Wir wollen die anspruchsvolleren Wege mitten durch die Stürme und Strömung unserer Zeit suchen. Herzliche Einladung, dabei zu sein. Das war's für heute.
Und was uns dabei leiten wird, lieber Thorsten, das ist ja kein Geheimnis. Wir weigern uns zu glauben, dass unsere Zeit von allen guten Geistern verlassen ist. Und das finden wir irgendwie etwas, was mit Glauben und Evangelium und Liebe und Hoffnung zu tun hat. Das ist irgendwie auch ein Urvertrauen in diesen Geist Gottes, von dem wir als Weltgegenwart ausgehen, als Gottesgegenwart in der Welt. Wir sind nicht der Zeitgeist, aber wir sind Geistzeit und wir hoffen, dass dieses Warm-up euch, lieben HörerInnen, wirklich Bock gemacht hat auf unser neues Dossier Zeitgeist. Wir hören uns wieder.
Ciao.